Moin, mein Name ist Nico Backspin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Backspin Stammtisch, powered by O2. Unsere heutige Folge ist eine für mein Hip-Hop-Herz. Denn wir haben mit Dime, einer Graffiti-Legende aus Hamburg, und Little Amok, einem Breakdance-Monster aus Berlin, zwei Leute in der Sendung, die über ihre Teile, ihre Elemente aus diesem riesengroßen Hip-Hop-Kosmos erzählen können und uns ein kleines bisschen auf den Status Quo holen, um zu zeigen, wie gut und wichtig diese beiden Kulturteile aus Hip-Hop sind und wie sie sich in den letzten Dekaden entwickelt haben. Was es bedeutet, mal eben ein Buch über die Graffiti-Geschichte von Hamburg zu machen oder wie groß die Chancen für Breakdance bei Olympia sind, das besprechen wir heute alles in dieser neuen Folge vom Backspin Stammtisch, powered by O2. Viel Spaß!
Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert.
Ich auf dem Stammtisch, Stammtisch, wer dabei bleibt, am Tisch.
Stammtischphase,
denn heute dreschen sie noch Stammtisch verholen.
Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.
Es ist Montag, wie immer, und wir produzieren. Und Yannick, ich hoffe, dir geht's gut, mein Lieber. Du hast ein hartes Wochenende gehabt, oder wie war's? Du klangst heute Morgen im Büro so ein bisschen, als ob du das komplette Wochenende durchgefeiert hast.
Moin. Klang wirklich so, war aber nicht so. Ich bin noch nicht krank, ich fühle mich gut. Keine Ahnung, wo das hergekommen ist. Vielleicht einfach musst du einfach mal einen Tag mehr Wochenende spendieren, damit das denn nächstes Mal anders klingt.
Öffentlich ausdiskutieren finde ich sehr gut. Damit bin ich gleich unter Druck. genau. Nehme ich mit auf den Weg als Verantwortlicher dafür. Dazu sorgt natürlich, also kannst du natürlich sorgen, wenn du besonders gute Arbeit machst und besonders tolle Runden erstellst. Und heute ist so eine, die du zusammengestellt hast mit der Redaktion, wo ich mein Herz richtig springt und mich richtig drüber freue. Erzähl mal ein bisschen, wie du mitgebracht hast, und lade unsere Gäste ein in unsere Runde.
Ich trinke so lange
am Stammtisch hier.
Du trinkst so lange, okay. Wir haben heute zwei sehr coole Leute am Start hier. Wir haben zum einen den guten Dime am Start.
Ja, moin!
Hey, moin, moin! Hallo zusammen.
Nico grätscht direkt rein. Für die, die ihn nicht kennen, Graffiti-Artist, seit Jahren unterwegs. Ich weiß nicht, kann man sagen weltbekannt? Wahrscheinlich schon.
Weltbekannt, Legende. Und hier in diesem Zusammenhang kann ich nochmal reingrätschen. Das ist so lustig. Wir haben letzte Woche eine Stammtischfolge gemacht. Da sonst haben wir immer nette Gäste, die auch warten, wenn man was fragt und sagt und sowas alles. Und da war von links und rechts reingegrätscht. Die Jungs, die letzte Woche dabei waren, haben direkt in der Kneipe aufgenommen. Entsprechend chaotisch war die Sendung. Sodass ich mir das jetzt aufgenommen habe und jetzt auch immer reingrätschen werde, wenn Yannick versucht, irgendwie drei Sätze zu sagen. Wer dich nicht kennt, Dime, sollte auf jeden Fall seine Hausaufgaben machen. So viel schon mal zum Protokoll. Aber die letzten Sätze von dir, Yannick.
Nö, alles gut. Da waren gar nicht mehr vier Sätze geplant eigentlich.
Dann herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Ja, freut mich auch. Hallo.
Wir haben eine Menge Themen. Ey. Wir müssen
vorhin. Ja.
Ich
mach's schnell, Nico, dann kannst du direkt wieder reingrätschen. Zweiter Gast, der heute hier mit uns am Start ist, freut mich genauso doll, dass er da ist. Den Breaker Lil Amok haben wir am Start. Moin.
Dankeschön.
Ey, was bei dir, Amok, lustig ist, ich sehe ungefähr jeden Tag gefühlt ein Video von dir, wo du tanzt. Weil ich meinen Algorithmus so durcheinander gebracht habe, dass ich das immer alles gesehen habe, und jetzt sehe ich dir jeden Tag dabei zu.
Ja, und geil, das, geil.
Aber geht's dir auch gut?
Super, super. Also wie gesagt, Corona hat man genug Zeit gehabt zu trainieren und zu gucken, wo man wirklich hin will. Und der Fokus ist stärker denn je.
Ey, das finde ich total spannend, denn man muss ja natürlich auch mal für den Kontext geben, wir haben ja zwei Menschen, die in ihren beiden, nennen wir es mal Hip-Hop-Subgenres, das ist ja auch schon etwas, worüber wir nachher nochmal ein bisschen drüber sprechen können, auf jeden Fall Maßstäbe gesetzt haben, Ikonen sind, Legenden sind, und das macht es umso schöner, denn wir sind natürlich oft vornehmlich, wenn es um Backspin-Stammtisch geht, sehr Musikpart. Es geht immer um Rap, es geht ganz viel um junge, viele Künstler. Aber ihr beide sind in zwei Welten unterwegs, die für mich genauso dazugehören, die riesengroß geworden sind, wo man aber vielleicht nicht so oft drauf guckt, wenn man so auch ein gängiger Hörer von uns ist. Und deshalb ist es sonst heute so wichtig, dass wir versuchen, mit euch so ein kleines bisschen da ein kleines bisschen mehr zu zeigen und mal ein bisschen mehr Respekt einzufordern. Und dazu hat sich die Redaktion, finde ich, ein sehr schönes allgemeines Thema mit einfallen lassen. Das werfen wir schon mal einmal in den Raum.
Genau, du hast es ja jetzt gerade schon ein bisschen vorweggenommen. Es geht im Stammtisch oft um Rap, Rap-Musik, und heute wollen wir halt uns mal ein bisschen mit Breakdance und Graffiti beschäftigen. Und wir haben halt inzwischen so ein bisschen die Entwicklung gesehen, dass sich das Ganze ja einfach so ein bisschen weiterentwickelt hat. Also Graffiti ist irgendwie nicht mehr nur noch Wände beschmutzen und Vandalismus so, sondern wird inzwischen in Kunstgalerien ausgestellt. Werden wir nachher bestimmt auch noch drüber sprechen. Aber
du hast also angefangen, Wände beschmutzen und dann ist es irgendwann zu Kunst geworden. Oh, ja, ich glaube, wir werden heute noch ein bisschen diskutieren müssen.
Es war vielleicht ein bisschen überspitzt dargestellt. Ja. Und beim Breakdance sieht es ähnlich aus. Das Ganze wird ab 2024 olympisch, also hat sich da auch einen gewissen Status erarbeitet. Ihr beiden seid den Weg irgendwie von Anfang an mitgegangen, kann man wahrscheinlich sagen. Und deswegen haben wir uns diese Woche auf die Frage verständigt, welchen Status quo haben Breakdance und Graffiti heute?
Das ist eine sehr offene Frage und wir können von Thema zu Thema durchgehen. Und ja, Daim, du hast vollkommen recht. Und das ist natürlich ein bisschen auch, ne? Polemisch und wir sind dabei. Ich weiß, wir sind Backsmen und wir beide wissen, welche Vita hier hinter steckt. Aber wir haben halt auch Menschen, die fangen gerade an, sind 18, 19 und haben nicht diese ganze Legacy mitgekriegt von dem, was seit 30 Jahren Backsmen drin steckt. Deswegen gibt es doch immer einen anderen Einfallspunkt und deswegen ist es, finde ich, so wichtig, dass ihr heute drüber redet. Fangen wir mal an. Vielleicht Daim, fang du mal an. Wie würdest du, also ist zu pauschal gesprochen oder kannst du so einen Status quo von diesem Teil von Hip-Hop beschreiben, den du selber so liebst?
Naja, also interessant ist eben, dass es heutzutage natürlich unglaublich facettenreich geworden ist und man natürlich heute Graffiti, wenn man jetzt jung ist und das Ganze frisch erlebt sozusagen, man könnte den Eindruck gewinnen, heute ist Graffiti sozusagen in der Galerie oder im Museum angekommen und hat sich sozusagen von damals da jetzt hin entwickelt und hat jetzt sozusagen seinen Ort gefunden. Aber Graffiti ist eben unglaublich vielseitig und vielschichtig und alles gehört sozusagen dazu, diese ganzen unterschiedlichen Kategorien. Also Graffiti im Museum, ja, gibt's heute, gab's aber auch schon vor 20, 30 Jahren und da haben die New Yorker ja auch schon mit angefangen. Genauso wie es das Illegale eben auch gibt und immer noch gibt. Und auch im Illegalen, das natürlich theoretisch als Schmiererei empfunden werden kann oder vielleicht auch am Anfang das noch ist, weil jemand sich ausprobiert und einfach damit mal loslegt. Aber es kann natürlich auch super professionell sein und heutzutage gibt es Illegale, die seit 30 Jahren professionell illegal sprühen. Also das gibt's eben auch. Und dazu kommt noch der ganze Bereich Street Art, Urban Art, Stricken und Häkeln im öffentlichen Raum und was weiß ich was. Also es ist unglaublich vielfältig geworden. Bei mir hat es mal mit einem kleinen Büchlein 1986 angefangen, Graffiti Live. Und wenn ich mir heute die Graffiti-Bibliothek hier bei mir angucke, Tausende von Büchern und Magazinen zu dem Thema, nur zu Graffiti, nur zu Street Art. Art, es ist Wahnsinn, was daraus entstanden ist.
Man muss ja auch da sagen, ich hatte ja mal auch die Ehre, mal mit dir gemeinsam ein bisschen in deinen Archiven mal rumzustöbern, das eine oder andere Mal. Du hast gefühlt auch, glaube ich, jedes Exemplar, das es gibt.
Nee, das wäre schön. Nee, leider nicht.
Ja, aber du bist auf jeden Fall.
Ich arbeite dran.
Ja, genau. Du arbeitest dran, auf dem Weg dahin. Und genau diese Vielfalt ist ja das eine, was es dann auch so umfassend macht. Vielleicht auch dann so für so Loslösungen von klassischen Elemente, Hip-Hop-Korsetten, in denen man vielleicht früher noch stärker gedacht hat, auch automatisch geführt hat. Und damit ja aber auch eine unheimliche Stärke, aber auch viele Diskussionen intern führt. So. Und das Gleiche gilt, glaube ich, im Breakdance eigentlich genauso, ne? Oder? Ist die Frage, soll ich Adlan oder Amok? Oder Lil?
Wie du möchtest, aber wenn Graffiti-Leute sprechen und man Amok sagt, kann man das schnell verwechseln.
Das ja, stimmt. Genau. Dann machen wir Adlan.
Genau. Was ich sagen wollte, ist, gute Zeiten bilden schwache Menschen aus. Und so ist das halt, also die besten Breakdancer heutzutage kommen aus den ärmeren Ländern, weil die halt mehr, also hungriger sind und halt viel mehr Gas geben. Uns geht es hier ein bisschen zu gemütlich und zu meiner Zeit habe ich an manchen Moves 8 Monate gesessen, bis ich die konnte, oder 1,5 Jahre. Und die Geduld haben diese Kinder heutzutage nicht. Deswegen so, ja, es wird die Schuld wird immer anderen Leuten gegeben. Ne? Sagen wir mal, ich sehe das ja bei mir, ne? Wenn ich irgendwo in den Raum reinkomme, dann sagen Leute, boah, du bist so fit, ne? Ich will auch mal wieder Sport machen, aber ich finde nicht die richtigen Laufschuhe oder keine Ahnung. Und ich finde, so kein Mensch ist mit Schuhen auf die Welt gekommen und was bringt uns jetzt dazu zu denken, dass wir ohne sie nicht laufen könnten? Ganz im Gegenteil, Leute aus Afrika, die barfuß den ganzen Tag laufen, haben viel mehr Sprungkraft und die Füße sind viel gesünder. Und das meine ich halt, ne? Das, was wir denken, was wir brauchen, die neuesten Schuhe oder man braucht die richtigen Schuhe, das ist eigentlich Blödsinn, weil die meisten, die richtig gut sind, kommen eigentlich mit sehr wenig zurecht oder brauchen so gut wie gar nichts, trainieren auf der Straße oder keine Ahnung. Und ich finde, besonders in Europa sind viele sehr gemütlich geworden. Also um jetzt meine Sicht, weil ich bin zu tief drin, um das jetzt objektiv zu bewerten, dann müsste man Leute fragen, die nichts mit Breaking zu tun haben, wie die Breaking sehen oder manche denken, gibt's das noch?
Ja, aber
weil das Bro, das Parallelgesellschaft.
Ja, aber das ist eine Parallelgesellschaft. Ja, genau, deswegen bist du ja hier mit drin, weil wir ja genau diesen Inside-Blick haben wollen und ein bisschen das austauschen wollen. Denn ich finde das, also guck mal, ich habe nie aktiv gebreakt, weil ich einfach nicht das Talent und ich glaube dann auch, das hast du sehr schön gesagt, nie die Ruhe und den Hunger dahinter hatte, diesen Move so dann das Jahr über zu trainieren. Ehrlicherweise, das war sehr, sehr interessant, was du gerade gesagt hast. Ich glaube, das ist einer der beiden entscheidenden Punkte, warum es mich nie dahin geführt hat. Ich bin aber ein riesengroßer Fan von jeder Art von Veranstaltung, auf der ich in meinem ganzen Leben gewesen bin, immer. Weil ich auf Breakdance-Veranstaltungen immer so ein Community-Gefühl hatte. So. Ist das zu romantisch von außen betrachtet? Was würdet ihr sagen? Was sagst du, Daim?
Ich weiß nicht, wie das heutzutage so ist. Also ich meine, in der Zeit, wo ich auf die klassischen Jams gegangen bin, da hatte man das natürlich. Aber ich erinnere mich auch an Zeiten, und das ging dann schon irgendwann so ja Ende 90er los, wo man natürlich gemerkt hat, die Rapper, die werden immer mehr zu Stars. Die Musik wird immer größer. Da hängen Major-Labels dahinter. Die kriegen dicke Gagen. Und wir als Sprüher und natürlich auch die Breaker, die kamen dann immer so, die waren natürlich auch mal eingeladen und waren auch immer vor Ort und von Gage war da natürlich nie die Rede. Und irgendwann hatte man so ein bisschen das Gefühl, irgendwas stimmt hier nicht mehr so ganz. Also man hatte nicht mehr so richtig das Gefühl, dass es noch eine Einheit war. Und dann irgendwann ab 2000, würde ich mal so gefühlt sagen, hat sich das Ganze so ein bisschen verselbstständigt, dass jede einzelne Disziplin des Hip-Hop sozusagen sich selber kommerzialisiert hat und vergrößert hat, mit Battle of the Year mal als Beispiel, ne, und eben auch mit Urban Disziplin oder mit den großen Backjumps-Ausstellungen in Berlin und so, ist jede Sparte eigentlich so ja groß geworden oder hat sich für sich einfach professionalisiert, dass das ein gutes Gefühl ist, nicht mehr so in diesem Hip-Hop-Kosmos immer so wahrgenommen zu werden. So man kann eben auch alleine für sich stehen sozusagen. Ich habe das genossen, aber das hat natürlich ganz stark damit was zu tun, wo man auch herkommt und wie man das Gefühl hatte, dass das Ganze auch angefangen hat. Also als Graffiti-Sprüher ist man nicht automatisch ein Hip-Hopper oder muss jetzt Hip-Hop hören. Ich meine, Graffiti gab es schon, bevor es Hip-Hop gab. Und dadurch war das auch mal so ein bisschen so ein Konzept. Natürlich sowieso sehr dogmatisch, weil das Ganze natürlich aus Amerika ja mit bestimmten Regeln hier auch rüberkam oder wir hier das Gefühl hatten, man müsste bestimmten Regeln folgen. Und das alles mal so ein bisschen aufzusprengen und da auch so ein eigenes Ding zu machen, seinen eigenen Weg zu finden, das habe ich so das Gefühl, war dann so ein bisschen ab 2000 und geht bis heute eigentlich.
Ich finde es halt total spannend, dass Rap als das eine Element, bleiben wir mal ein bisschen da drin, ne? So einen relativ einfachen, nachvollziehbaren Weg hat, weil die Industrie daran viel größer ist und du dadurch auch viel mehr Industrie daraus machen kannst. Breakdance als nächstes Level ist falsch, aber ich verstehe, was ich meine, ne? Also die Tür, durch die du gehst, ist dann Kunst, Theater. Ich finde, da haben so Flying Steps mit diesem ganzen Flying Bach-Thema das auf so ein absurdes Level gebracht, dass du auf einmal gemerkt hast, Hochkultur nimmt das Ganze wahr. Ich habe aber auch auf anderen Ebenen halt so diese Anführungsstrichen traurigen Situationen erlebt, auf Events zu sein, wo irgendwelche Firmen was gefeiert haben und der Mann hat auf der Bühne einer gebreakt. Der so ein bisschen zur Belustigung da rumgetanzt hat, das hat sich manchmal nicht so richtig angefühlt. Graffiti selber, aber im Kern habe ich das Gefühl, eine viel größere Anti-Haltung allen solchen Bestrebungen eigentlich im Kern in sich hat, ne, oder?
Würde ich jetzt so nicht sagen. Also dadurch, dass das eben auch so ein riesen großer Bereich ist, gibt es ja genauso die Graffiti-Sprüher, die dann auf diesen Firmen-Events da irgendwie auch als Dienstleistung da eine Show sprühen machen oder eben als Dienstleistung irgendwie eine Ladenfassade ansprühen, um Geld zu verdienen. Das hat es im Grunde schon immer gegeben und das ist ja auch total okay. Kommerzialisierung gehört ja auch ein Stück weit zu dem Ganzen dazu. Das ist im Breakdance oder im Breaken nicht anders und im Sprühen nicht anders und im Musikbereich ist es halt einfach natürlich mit dieser starken Musikindustrie im Background läuft das ein bisschen anders. Im Graffiti hast du das ja, ist das ja die Kunst, der Kunstmarkt sozusagen, die Industrie, die dahinter steckt. So, und da ist es tatsächlich immer noch nicht so richtig angekommen. Oder ich würde mal sagen, Banksy hat da natürlich so die Tür aufgestoßen und natürlich passiert da viel, aber es ist eben immer noch anarcho, das, was du eben auch sagst. Und natürlich ist es immer mit einem Fuß noch in der Illegalität und hat dadurch natürlich immer noch so was Subversives. Und das ist natürlich auch total klasse, weil das zieht natürlich auch immer die jungen Leute nach. Und es ist eben immer noch Straße, ne? Das ist beim Breaken wahrscheinlich ähnlich, oder?
Also was... Ich weiß nicht, dieses Zitat, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, von Moritz Bleibtreu. Er meinte so, ich mache 2 Filme im Jahr, einen für den Kühlschrank und einen für die Kunst. Und das ist halt genau das Thema, so dass du klar was für die Kunst machst, ne, aber auch der Kühlschrank gefüllt werden muss. Und wenn du so einen gewissen Status hast, ne, du hast ja nicht so hart gearbeitet, um mit Leuten zusammenzuarbeiten, die du nicht magst. Weißt du, ich meine, das ist ja genau dieser Punkt. Und das ist ja halt mit der Kunst so, ne? Ich kann mir das jetzt leisten, so, ne, die Leute mir auszusuchen, aber voll viele sind halt auch wirklich nur noch Dienstleister und damit will ich halt nichts zu tun haben, weil ich könnte ja auch Stuntman sein, aber ich will nicht meinen Eltern sagen, ey, guck mal, bei John Wick bei Minute 17 kriege ich einen Kick ins Gesicht, weißt du, ich meine so. Ich komm von der Zeit, von der 90er-Zeit, wo du Jackie Chan sein wolltest und nicht sein Stuntman. Und das meine ich halt, das ist immer noch in mir drin, so. Ich wollte nicht der eine von Jackson's Five sein, ich wollte Michael sein, so, weißt du, ich meine. Und voll viele wollen halt einfach nur noch dabei sein in der Hip-Hop-Szene oder auch so aussehen. Früher musstest du anders sein, um überhaupt stattzufinden. Weißt du, ich meine, du konntest gar nicht, wenn du nicht einen eigenen Style hattest, dann wurdest du gar nicht respektiert. Also, wie sagt man auf Englisch, if you bring nothing to, don't expect a seat when you bring nothing to the table. Weißt du, ich meine, erwarte keinen Stuhl, wenn du nichts zum Tisch bringst. So, und das war jeder hat was Neues gebracht. Ne? Der eine hat Rockmusik gehört, hat diese Influence reingebracht, der eine ist mit klassischer Musik und so eine Elemente. Und jeder hat was mitgebracht. Heutzutage bringen die Leute gar nichts mehr zum Tisch. Also die kopieren ja nur noch. Und da müssen wir die auch erziehen. Das ist halt in unserer Verantwortung, den neuen Leuten zu zeigen. So, weil für mich Kreativität, ne, um das jetzt wieder auf Rap zu beziehen, finde einen neuen Weg, dasselbe zu sagen. Ne, das ist für mich so meine Philosophie von Kreativität. Weil wie viele Love-Songs gibt's schon? Ne, und die Leute machen immer wieder neue Love-Songs. Ne, aber zum Beispiel Jay-Z hat eine geile Line, wo er sagt, ne, weil man kennt's ja, beim Gangster-Rap erzählen Leute von ihren Freunden, die Drogen gedealt haben und dann auf der Straße erschossen wurden. Und er hat's halt aber anders formuliert. Er hat gesagt, I got numbers on my phone that will never ring again. Und das ist für mich der perfekte... Ne, so. Er sagt auch, dass sie gestorben sind, aber in einer kreativeren Art. Weißt du, meine? Und das ist für mich der Antrieb und allgemein etwas neu darzustellen oder was Cooles draus zu machen. Klar haben wir alle unsere Inspiration, aber es aufs nächste Level zu bringen, das ist so mein Antrieb immer noch. Deswegen mache ich das schon seit 23 Jahren und es hört nicht auf. Weißt du, ich meine?
Ja, hast du eigentlich, weil du vorhin von Hunger gesprochen hast, der dir hier ein bisschen fehlt, den du mehr in Ländern siehst, wo, wie du es gesagt hast, Menschen mehr um Dinge kämpfen müssen. Wenn du auf Graffiti guckst, spürst du Hunger vor Ort in Berlin, wo du aktiv bist, wenn du illegalen Writern dabei zuguckst, wie sie ihre Arbeit gerade machen?
Meinst du mich gerade?
Ja, genau, von außen.
Also ich kenne die, also...
Es geht um deinen Blick, was du siehst, was du wahrnimmst. Hast du das Gefühl, da geht's ab? Formulieren wir es mal so.
Boah, also ich sehe auf jeden Fall die Züge, ich sehe das Endresultat, aber jetzt, ich war nie dabei oder habe nichts gesehen, aber ich weiß, dass das sind alles, die sind rough, weißt du, ich meine, das sind keine, also das sind schon starke Persönlichkeiten, sagen wir es mal so, ne, und die stehen für etwas, ne, und das halten die auch fest, und das meine ich so, wer an nichts glaubt, ne, du musst schon an dich glauben, weißt du, ich meine, und das haben die halt, die Selbstbewusstsein, also unglaublich, ne, was für ein Risiko die da eingehen, da musst du schon an dich glauben und musst auch ein krasses Ego haben, würde ich auch sagen. Ne? Sind auf jeden Fall keine, sind starke Persönlichkeiten, kann ich nur wiederholen.
Ich glaube, das ist definitiv heutzutage eben auch das Tolle, also ich kann da jetzt nur für die Graffiti-Szene sprechen, aber dass eben genau das daraus entstanden ist, dass du diese vielen Facetten hast, dass du heute eben, also du fängst nicht heute als illegaler Sprüher an, weil du gerne irgendwann unbedingt im Museum sein möchtest oder in der Galerie oder so. Früher hatte man vielleicht eher noch so ein, also da hast du irgendwie in der Pubertät als 13-, 14-Jähriger angefangen zu sprühen und hast dann vielleicht auch irgendwie davon geträumt, legal natürlich zu arbeiten und irgendwie, dass irgendjemand dir die Sprühdosen bezahlt und dass du damit vielleicht auch ein bisschen Geld verdienen kannst. Heute hast du diese ganzen verschiedenen Facetten sozusagen, wo du ja schon früh dich entscheiden kannst, worauf habe ich überhaupt Bock. Und wer heute sagt, ich habe total Bock auf Trainwriting, der kann das sein Leben lang machen. So, der fängt ja nicht da, oder der macht das ja nicht, weil er irgendwie in 2 Jahren damit irgendwie in der Galerie hängen will. Nicht unbedingt. Aber die Möglichkeiten gibt es heute sogar auch noch. Also aus dem illegalen Trainwriting vielleicht sogar auch eine Galeriekarriere zu machen. Also wenn wir bei Berlin bleiben, One Up mal als Beispiel oder hier Moses und Tabs oder so. Also Leute, die krassen Stuff irgendwie auf Zügen machen oder in der Illegalität und trotzdem dann irgendwann auch sagen, ich habe aber trotzdem Bock, irgendwie nochmal über den Tellerrand zu schauen oder nochmal einen Schritt weiter zu gehen und in die Galerien zu gehen. Genauso wie es sie gibt, die sagen, hey, ich will aber irgendwie große legale Wände malen oder mir geht es gar nicht um illegal oder legal, sondern mir geht es irgendwie um den Ausdruck auf großen Flächen, was auch immer. Also das ist natürlich ein wahnsinniger Facettenreichtum.
Dein, bist du zufrieden mit dem Standing von Graffiti? Also mit der Wahrnehmung?
Also ja, also mittlerweile wieder so ein bisschen mehr, weil ich hab ja vorhin schon Banksy kurz erwähnt. Also spätestens seit Banksy hat ja jeder gedacht, Graffiti ist jetzt Street Art. So, also ne, dieser Begriff Street Art kam so ab 2000 ja dann extrem plötzlich auf so und alle dachten irgendwie, als Street Art, das ist das gute Graffiti. Ne, so wenn ich jetzt Street Art Fan bin, dann supporte ich das gute Graffiti und eben nicht die Schmiererei. Ne, so man viele haben sich dann so gedacht, sie können sich auf so eine Seite stellen und sind dann auf der richtigen Seite. Und ich habe das Gefühl, da haben wir jetzt so 20 Jahre gut für gearbeitet, dass, oder die letzten 10 auf jeden Fall, so dass die Leute wieder ein bisschen eben diese Differenzierung sehen. Also das ist alles nebeneinander und nicht, das sind keine Hierarchien. Da muss man immer am Ball bleiben. Also es gibt halt Graffiti, es gibt Graffiti-Writing, es gibt aber eben auch Street Art und es gibt eben auch das, ja, das Häkeln und Stricken von Bäumen und Laternenpfählen. Also kann jeder halt alles machen und ist ja auch super. Ne? Und im Breakdance oder im Breaken, Entschuldigung, wenn ich immer noch diesen, ich hänge immer an diesem Begriff Breakdance, weil ich ja so viel jetzt, ja, es ist einfach History. Ich meine, wir haben ja unser Buch hier in Hamburg gemacht, Eine Stadt wird bunt, haben uns mit den Anfängen beschäftigt.
Kommen wir gleich zu.
Und genau, also da ist einfach Breakdance, so kam es hier rüber. Und das war ja vor Graffiti, ne? Also hier.
Buster Rhymes sagt auch Breakdance. Ich habe ein Interview gesehen bei Drink Champs und Buster Rhymes sagt auch Breakdance. Okay. Und ganz ehrlich, das ist auch nicht mein Krieg, den ich führen werde. Ja. Den sollen die New Yorker führen, weil ich sag Breakdance. Weil ich meine, weil es ist sonst zu viel Energie. Du sagst Breaking und die sagen so, hä, was ist das? Hm. Und dann musst du doch nochmal Breakdance sagen, um es denen zu erklären. Deswegen, ich habe keinen Bock da, mich immer zu erklären. Deswegen sage ich auch immer Breakdance.
Ja, verstehe ich, aber bei Street Art ist das Gleiche. Die Leute haben dann irgendwann immer nur noch Street Art gesagt und ich habe schon das Gefühl, also wer mich als Street Artist bezeichnet, so dem habe ich, ich habe immer das Bedürfnis, ihm zu erklären, so nee, ich bin kein Street Artist.
Ich wollte dich gerade fragen.
Ich bin Graffiti-Writer. So, ne, genau, ich bin Graffiti-Writer und dann kommt natürlich auch die Frage, hä, wie Graffiti kenne ich, Writer, was heißt das und so, muss man dann auch erklären, aber es gehört eben nicht alles in einen Topf. Ich weiß nicht, ob es im Breaking dann auch noch so verschiedene, klar, gibt es ja auch Popping und und
na, genau, also, genau.
Da wird's sehr interessant, wenn du das beschreibst. Denn ich hätte dich jetzt gerne mal nach dem Standing von Breakdance, Breaking gefragt. Da müsste man ja dann aber noch das andere Fass aufmachen Richtung Tanz. Also wenn ich mir zum Beispiel meine berühmte Hip-Hop Academy in Amok angucke, mit der die ich immer mal wieder erwähne, also institutionelles Hip-Hop beibringen in bestimmten Elementen für junge Menschen, dann ist Tanz der größte Bereich dort. Aber du siehst auch, dass wenn dann von 100 Kindern, keine Ahnung, 80 zum Tanzen laufen und ne, nochmal, und der Rest verteilt sich so auf alle anderen Sachen, vielleicht sogar 90, 10 oder so, dass davon dann aber immer noch auch gefühlt dann wiederum 80 irgendwie mehr New Style machen und vielleicht nur eine kleine Handvoll wirklich Breakdance macht. Das ist vielleicht manchmal anders, aber ich habe das Gefühl, dass auch dort so eine krasse Generationsentwicklung stattfindet. Deswegen beschreib du mir mal aus deiner Sicht das Standing von
Also wie gesagt, nach wie vor ist Breakdance die Königsdisziplin, weil du hast eigentlich alles drin. Ne? Also wirklich, du hast von allem etwas drin. Es ist kreativ, es ist athletisch, es ist musikalisch, es ist Körpersprache. Michael Jackson, meiner Meinung nach, ist auch so erfolgreich geworden, wie er ist, weil er halt auch Tänzer ist. Weißt du, ich meine, weil wenn wir von Verhandlungen reden, Körpersprache, wenn du jemanden Marketing, wenn du jemanden was verkaufen willst, es ist 10%, was du sagst, 35% ist, wie du sagst, und 55% sind nur Körpersprache. Wenn Michael Jackson den Earth Song singt und sich auf die Knie schmeißt, dann glaubst du das. Und das meine ich halt so, wenn du wirklich diese Körpersprache hast und von dir überzeugt bist, und das, du siehst ja auch, viele Tänzer können gut schauspielern, weil die einfach wissen, wie die sich bewegen, und ne, Rhythmus beim Reden gibt es ja auch einen Rhythmus. Weißt du, ich meine, dass du nicht. Es gibt ja auch Leute, die reden und nicht im Takt sind. Weißt du, es hat ja so eine gewisse Ästhetik auch beim Reden, wie du deine Pausen setzt, bei Comedy auch, ne, und das ist alles in dem Tanz auch drinne irgendwie. Ne? Du hast es unterbewusst drinne. Und Breakdance, wie soll ich das sagen?
Ja, bist du zufrieden mit der Wahrnehmung von außen? Hast du das Gefühl, dass es genug Akzeptanz für die Kunstform an sich gibt?
Also, wie gesagt, auf der Straße, ne, weil Breaking kommt ja, ne, von der Straße und alles. Da hatten selbst die Straßenleute immer übertrieben Respekt. Ne? Also allgemein alles, was athletisch ist, da haben Leute, Männer immer so, Alter, krass, Respekt für die Arbeit, weil da Arbeit dahinter steckt. Ne? Und dann war, Rap hatte nicht diesen Respekt, den Breaking hatte in den 90ern. Weil Breaking, was labert der da? So, der ist das nicht. Ne? Also Deutschland wurde Rap erst erfolgreich, als Spotify rauskam, also 2016 jetzt mit Bones MC und Raff und so, als auch diese ganze Spotify, zum Beispiel so ein PA Sports, ne? Der hatte so eine Nische, so die Leute haben den gefeiert, aber es war nicht so, dass sie eine CD kaufen würden. Aber als er dann seinen ganzen Katalog auf Spotify hatte, du zahlst so oder so 10 Euro und dann hörst du den auch. Und dadurch haben die ganzen Rapper mehr Geld gekriegt. Und ich glaube, das Geld hat viel mehr Leute angelockt, weil die sehen, okay, ey, die machen jetzt wirklich Geld.
Aber ist dann so viel Geld im Breakdance?
Nee, also ganz ehrlich, so hätte ich ein Kind, würde ich dem nicht raten, zu breaken. Aber zum Beispiel generell selbstständig sein ist für mich, ist wie ein Tisch. Der steht ja auch nicht nur auf einem Bein. Da musst du mehrere Beine aufstellen. Und wenn du dich gut aufgestellt hast, ob es jetzt Social Media ist, ich gebe Kurse, ich werde eine Tanzschule aufmachen, jetzt Olympia ist noch am Start. Dann habe ich zum Beispiel für Bones Tilidin weg, den ganzen Tanzpart, war ich Creative Director. Und da sind so viele Sachen. Also mein Ziel generell, auch als ich nach Berlin gekommen bin, war so, ey, bekannt sein wie ein bunter Hund. Also wenn du Breakdance siehst, hörst, dass du an mich denkst. Also das war für mich Marketing. Ne? So, also dass die Leute
für mich. Für mich hast du das geschafft. Für mich hast du es geschafft.
Dankeschön.
Auf jeden Fall.
Aber ja, das war das Ziel.
Aber du bringst da auf jeden Fall ein Nebenthema nochmal mit rein. Und wir haben ja normalerweise immer so Themen von Gästen, die wir gerne, dass ihr auch ein Thema mitbringt. Ich weiß nicht, ob ihr was in der Tasche habt. Ich würde heute gerne erstmal ein kleines bisschen ummodellieren, weil ich finde, ihr beide bringt quasi automatisch ein Thema mit, über das ich unbedingt reden möchte. Deswegen nehme ich das wahr. Und das ist auf jeden Fall das Buch, dein, was du schon angesprochen hast. Da kommen wir gleich zu. Der eine Punkt vorher, wo wir jetzt gerade dabei sind, weil ich glaube, bei Standing und Wahrnehmung ist ein entscheidender Faktor sein kann, ist Breakdance bei Olympia. Ich frage dich mal zuerst, was hast du gedacht, als du das gelesen und gehört hast?
Ja, finde ich absolut richtig. Und also ich bin schon immer großer Breakdance-Fan gewesen und spätestens seit Social Media und Instagram und so kriege ich unglaublich viel mit, was da so auch passiert und auch an neuen Entwicklungen. Warum auch immer, aber ich kriege tierisch viel von irgendwelchen Breakdance-Reels und auch von tierisch vielen verschiedenen Stilrichtungen. Also ich empfinde aber, ich bin da wirklich absolut ja kein Spezialist oder so, aber so wie ich das von außen wahrnehme, ist es eigentlich ähnlich wie im Graffiti, dass heute so viele Disziplinen dazugekommen sind und auch junge Leute, alte Leute, also ich meine auch Crazy Legs ist immer noch dabei von der Rocksteady Crew und die jungen Leute, also Achtjährige legen da krasse Moves hin und man hat das Gefühl, es ist einfach unglaublich lebendig und es ist immer noch auch auf der Straße, aber auch in den riesen Hallen und eben jetzt auch bei Olympia, weil es ist eben auch Sport. So, da gehört es hin. Mhm. Absolut richtig.
Das heißt, also Adnan, du bist wahrscheinlich zum einen, also Doppelfrage, stolz darauf, dass es olympisch ist? Ja?
Auf jeden Fall bin ich stolz. Und ich freue mich einfach, dass ich, weil im Endeffekt habe ich mich jetzt nicht angestrengt oder Leute meine Kontakte spielen lassen. Im Endeffekt habe ich es einfach verdient. Also ich habe nichts aktiv dafür gemacht, weißt du, ich habe es sozusagen angezogen und auch so dieses Durchhaltevermögen, das ist meistens das, was es ausmacht, weil es haben so viele Leute mit mir angefangen zu breaken und haben nach 2 Jahren aufgehört und zu guter Letzt kriegst du einfach diesen Respekt und diese Anerkennung für dieses Durchhaltevermögen, weil es gab auch Jahre, wo man nicht mehr so motiviert war und es 23 Jahre, ich fand es jetzt 23 Jahre, und immer noch auf dem Level. Ich mache dieses Jahr auch wieder eine Meisterschaft mit. Also
und der Körper muss es aber auch. Der Körper muss aber auch durchhalten. Ne? Es ist
ja das meine
natürlich
ich, das
auch.
Meine
es gibt ja auch manche, die schaffen es körperlich dann einfach auch nicht mehr. Ne? Wie bei den Skatern. Ne?
Man braucht auch halt wieder, Ziele. Ja. Man braucht Ziele. Wenn zum Beispiel so ein Michael Jordan 6-mal was hat er da gewonnen? So NBA Championship oder was weiß ich?
Ja genau.
So, okay, du hast einmal gewonnen, ne? Hast du es geschafft, bist du Weltmeister. Zweite Mal, was ist die Motivation beim zweiten Mal? Beim dritten Mal, okay, es hat keiner 3-mal hintereinander geschafft. Dann hast du eine neue Motivation, okay, wir haben es jetzt 3-mal geschafft, aber.
Rap Nas auf übrigens auf Rap Nas auf Classic, dem DJ Premier Mamutong. Oh, you want Platinum? Yeah, that's nice. Let me show you the same thing twice. Three times, four times and a couple of more times. Und genau. Das hast du vollkommen recht.
Was ist die Motivation? 4-mal. Mhm. 5-mal. Weißt du, du musst ja immer wieder einen neuen Grund, einen neuen Antrieb suchen. Und ich glaube, so das hält einen auch ein bisschen wach. Ne, weil dieser Wohlstand macht müde. Sagen wir mal so. Du musst immer.
Ja, aber du bist jetzt institutionelles Breakdance, ne? Ein Vertreter davon als der Juror. Ich freue mich darauf, wenn dann in Paris irgendwie immer dieses 1, 2, 3 und dann zack in eine Richtung gezeigt wird. Ich weiß nicht, ob es so macht, aber du bist ja Juror, um das mal ganz kurz mit einzupacken. Du bist als Juror.
Ich bin Coach.
Ach, du Coach. Juror. Okay, ich dachte, du bist Coach auch als Juror vorgesehen.
Nee, das kannst du nicht beides machen.
Nee, ich dachte für die Olympischen Spiele hast du auch eine Funktion. Ne?
Ich bin der Coach für Deutschland. Also
okay, Coach. Alles klar. Genau,
wir sind 4 Coaches.
Ja.
4 Coaches und mein Schwerpunkt ist halt Fitness, ne, Pormos, die akrobatischen Sachen, Mindset, Motivation. Das sind so meine Punkte, die ich abdecke und jeder hat so sein Spezialgebiet. Aber ich stehe halt für genau dieses Motivation und Sachen schaffen, die du noch nie geschafft hast. Selbstbewusstsein, Mindset, so eine Sachen halt.
Ich bin überzeugt schon, ehrlicherweise.
Dankeschön. Also für Leute, die nicht wissen, was ein Airflare ist sozusagen so wie so ein Helikopter auf den Händen. Und wenn der Oma weiß, was...
Ganz ehrlich, das musst du dir einfach nur bei Instagram folgen, dann siehst du, kriegst du jeden Tag einen gefühlt.
Genau. Wenn der Oma weiß, was ein Airflare ist, dann haben wir es geschafft. Ne? Dann haben wir es geschafft, weil jeder weiß, was eine Flanke ist, Kopfball, dies, ne, so die speziellen Begriffe im Fußball, Abseits, ne? Aber so im Breaken kennen die halt die meisten Namen halt nicht von den Moves. Und wenn das auf einmal so im Fernsehen und überall gezeigt wird, obwohl, ich weiß auch nicht wirklich, weil im Schwimmen kenne ich mich ja auch nicht aus, ne?
So, ja, ist, also da frage ich mich gerade tatsächlich, ist das das Ziel? Also, ne,
nee, ich meine, ich würde es cool finden.
Ja,
in Korea ist das so. In Korea ist das so. Ich bin in den Store reingegangen und da meinte eine alte Oma zu mir, oh, B-Boy. Also weil nur aufgrund meiner Kleidung wusste sie, dass ich ein B-Boy bin. Und das hat auch viel mit Fernsehen zu tun, weil das war ja fast wie Fußball in Korea. Ne? Also
aber Südkorea. Du beschreibst schon, es gibt ja schon auch die eine oder andere kritische Stimme, ob das nicht ein Schritt zu weit ist für Breakdance-Fans.
Nein, so meine ich das gar nicht. Eher sowas von wegen Motivation. Also ich kenne das aus New York natürlich auch, wenn du in der Bronx bist und da irgendwie Graffiti machst, so dann quatscht dich oder hat mich in den 90ern haben ja auch schon alte Leute sozusagen irgendwie angesprochen und dass sie voll die Fans sind. Und das kannte man natürlich nicht aus Deutschland, dass irgendjemand über 40 sozusagen Graffiti toll fand. Und da hast du natürlich auch gemerkt, naja gut, die kennen aber Graffiti auch schon seit den 60er Jahren, also die sind damit groß geworden so und heute merkt man das ja auch, dass ja so viele junge Leute nachkommen und dass es natürlich ja schon ein, zwei Generationenwechsel hier gab und das natürlich sozusagen auch immer ein stärker Teil der Gesellschaft wird und das ist im Breaken sicherlich nicht anders. Die Frage ist aber natürlich immer so für die eigene persönliche Motivation. Möchte man, dass jetzt irgendwie jeder mit der Sprühdose rumläuft? Will man, dass jede Oma irgendwie am Ende im Breakdance-Kurs schon mal irgendwann mitgemacht hat? Also da würde ich sagen, so aus der Graffiti-Ecke gesehen eher, kann es ruhig auch ein bisschen speziell bleiben. So meine Motivation war, etwas zu tun, was eben nicht jeder gemacht hat. So das ist, ich kann heute kaum nachvollziehen, warum man überhaupt mit Graffiti anfängt. So, weil es eben schon so normal geworden ist. Ne? So, meine Motivation von früher, die kann man heute natürlich nicht mehr haben, so, weil es eben zu normal sozusagen geworden ist. Und da kann man aber natürlich dann jetzt so in seiner Sparte irgendwie versuchen, irgendwas Besonderes zu finden. Ich weiß nicht, im Breaken weiß ich also gar nicht, wie viele Möglichkeiten hat man da auch so. An Freiheiten sozusagen verschiedene Disziplinen dann auch so oder verschiedene Styles dann auch so für sich
genau,
zu entdecken.
Genau, darum geht's ja. Es gibt ja Freestyle-Rap und dann gibt's sozusagen die Studio-Rapper, ne, die jetzt vielleicht nicht freestylen können, aber beides existiert ja und die befruchten sich halt gegenseitig, mal mehr, mal weniger, aber im Endeffekt geht's darum, Leute zu inspirieren, ne, egal was du machst. So, das ist halt mein Ziel, mein Grundziel und deswegen finde ich es jetzt auch nicht, dass es der Szene schaden würde. Also finde ich gar nicht, weil die Underground-Szene wird es immer geben und da wird sich auch nichts dran ändern, nur weil Breakdance jetzt olympisch geworden ist. Ich weiß
aber,
nicht.
Aber hast du ein Gefühl, dass sich dadurch ein Boom entstehen kann? Also hast du Hoffnung quasi darin, dass 2024 danach noch viel mehr Leute, also quasi so ein bisschen wie in den 80ern mal wieder so ein, und auf einmal gibt's überall Breakdance-Kurse in jeder Tanzschule, also ein bisschen ja. Schöne Grüße an die Jungs von der Flying Steps Academy, gibt es alles schon, wenn ihr es vernünftig machen wollt, geht dahin, aber hast du Hoffnung oder auch so Erwartung, dass da so ein Boom entsteht nach Paris?
Also ich erwarte nichts und bin dankbar für alles, so mal gucken, wie sich das entwickelt, auf jeden Fall ist halt auch alles neu, ne? Also in Deutschland, da müssen die Strukturen auch erstmal geschaffen werden, ne? Mit dem DTV, ne? Das ist auch so ein Tanzverband und die haben bis jetzt nur Salsa und so eine Sachen und denen muss man dann halt auch Hip-Hop erklären, weißt du, ich meine? Und kostet halt viel Kraft, aber ich glaube, es lohnt sich 100%. Ne? Also ich merke ja generell auch, wie gut es der Szene tut, so weiß ich meine, wenn deine Eltern hören, du machst bei einem Olympia-Event mit oder für Olympia trainierst du, kommt schon nochmal offizieller irgendwie. Ne? Dann ist das nicht mehr, hat das nicht mehr diesen Straßentouch, sondern wird das auch ein bisschen ernster genommen. Und das finde ich halt einfach nur gut. Das ist so diese Ernsthaftigkeit und dass man, klar hat es auf der Straße angefangen, aber die meisten Leute, die in Europa trainieren, trainieren nicht mehr auf der Straße, sondern in Tanzschulen oder in krassen Räumlichkeiten mit Springboden und was es alles dazu gibt. Und deswegen kann man das jetzt nicht mehr wirklich. Klar, wir tanzen auch auf der Straße ab und zu, ne, aber dann auch nur, um braun zu werden und vielleicht mal eine Streetshow oder keine Ahnung. Aber je nachdem, ne?
Ja, mein Gefühl ist so ein bisschen, dass es ja alles auch schon viel zu lange da ist und auch viel zu professionell und zu gut ist, als dass es sozusagen so richtig krasse so einen Boom geben kann, wo jetzt auf einmal jetzt nach Olympia in 2 Jahren plötzlich irgendwie jeder am Breaken ist, sondern es baut sich, genau wie du gerade beschrieben hast, es baut sich jetzt ja richtig massives Fundament jetzt auch nochmal durch Olympia auf, was aber ja eh schon stark seit 30 Jahren sich sozusagen aufgebaut hat. Und es wird alles irgendwie noch intensiver, noch kräftiger sozusagen. So ist es, glaube ich, im Graffiti auch in unserer Szene. Und wenn ich mir angucke, wie es jetzt eben 83 mit Bravo Breakdance Sensation war oder 84, wo aber gefühlt 85 ja fast keiner mehr gebreakt hat, weil du da eben so einen ganz krassen Push gehabt hattest von irgendwie Mainstream-Medien, die gesagt haben, so, ey, das ist jetzt das große neue Ding aus Amerika, das müssen wir jetzt mal pushen. Und dann hat irgendwie gefühlt 2 Jahre jeder gebreakt und dann aber irgendwie nur noch der harte Kern. Und heute hast du natürlich einen viel größeren harten Kern, weil es Leute gibt, die eben seit 20, 30 Jahren dabei sind. Und das macht das Ganze sicherlich so, dass es nicht in 2 Jahren einen Riesenboom gibt und in 5 Jahren dann schon wieder keiner mehr breaken wird.
Ja, das halt, der Antrieb ist ein anderer heutzutage. Heutzutage wollen die Leute nur noch Geld machen, da geht es nicht mehr so um Leidenschaft, sondern die wissen, im Rap, da steckt Geld drin, man kann Geld verdienen, weil man die Rapper sieht, was für Autos die fahren, was für ein Reichtum die haben. Und das ist halt gerade so die Motivation, die machen eigentlich nicht, was sie lieben meistens. Ne? Die meisten rappen einfach nur für Geld, so, was auch okay ist, aber so ist der Antrieb ist halt einfach ein anderer. Damals wolltest du der krasseste Breakdancer der Welt sein. So, das war mein Antrieb. Und du wolltest, guck mal, heutzutage wollen die Leute etwas haben, was einzigartig ist. Ne? Ob es jetzt limitierte Schuhe sind oder keine Ahnung. Früher wolltest du einzigartig sein. Du wolltest nichts kaufen, was einzigartig ist, sondern du hast in dich selber investiert, dass du halt besonders bist oder ne, so wie kein anderer. Und das fehlt mir ein bisschen gerade, weil die Leute wollen so, also, keine Ahnung, also es ist sehr materialistisch geworden, was okay ist. Wie sagt J. Cole, I'm not in love with material things, I'm in love with the feeling they bring. Na klar gibt das auch gute Energie, auch Tänzer, die neue Klamotten anhaben, tanzen vielleicht besser, weil die sich einfach besser fühlen, cool fühlen und, ne, und dadurch halt auch dann besser tanzen. Aber je nachdem, also gesunde Mischung auf jeden Fall von allem.
Ich glaube, es ist heute schwieriger, zu produzieren und weniger zu konsumieren. Also wir haben ja früher, wie du vorhin auch schon gesagt hattest, wenn du in diese Szene reingekommen bist, dann warst du ja automatisch Produzent sozusagen. Also du warst jemand, der etwas getan hat. Du konntest ja in dem Sinne gar kein Konsument sein, weil ja alle was gemacht haben. Wenn du auf eine Jam gegangen bist, da hat das eine Drittel gebreakt, das andere Drittel gesprüht, das andere Drittel war auf der Bühne und hat gerappt. So, und dann gab es am Anfang gab's 20 Leute, die haben zugeguckt. Beziehungsweise die Sprüher haben dann den Rappern zugehört oder in den Breakern zugeguckt und umgekehrt. Also so, wir waren ja alle Produzenten. Und nach und nach sind natürlich immer mehr Konsumenten dazugekommen, die nur noch konsumiert haben. Und heutzutage durch Digitalisierung, Social Media etc. wirst du ja groß als Konsument. So, du hast dein Handy in der Hand und konsumierst den ganzen Tag. Und da diesen Schritt zu finden und zu sagen, hey, ich will jetzt aber was machen. Und obwohl ich vor allen Dingen dann auch schon alles sehe, es gibt schon alles. Jeder hat es schon in krassester Form gemacht. Also wenn ich so meine Jungs angucke, meine Kinder so, dann denke ich manchmal, es ist ganz schön hart, wenn du irgendwie Bock hast, irgendwas zu machen, aber du siehst auf dem Handy schon, dass 200 Leute das schon, genau das, was du eigentlich gerade dir vielleicht überlegt hast, schon 1000-mal geiler gemacht haben. Voll upturned. So erstmal. Leute kommen damit anscheinend trotzdem klar.
Ja, das ist so ein TikTok-Social-Media-Phänomen, das ich total grandios finde.
Darf ich kurz ein? Man sagt ja, das Neue ist nur das gut vergessene Alte.
Ja, vielleicht auch. Das Schöne ist, Redaktion im Hintergrund freut sich über all deine Quotes heute. Du hast auf jeden Fall allein schon gefühlt 10 eigene Seiten jetzt hier gerade aufgemacht, mit denen sie dir Quotes basteln kann. Ich mag das Off-Topic immer, so, weil du so herrlich, hervorragend das Ganze beschreibst, was du eben gerade gesagt hast, dass du auf den Social-Media-Plattformen durch Trends Leute immer wieder das Gleiche wiederholen. Und ich, wenn das irgendjemand macht, finde ich das immer schon absurd genug. Wenn ich dann aber noch große Influencerinnen innen sehe, die immer noch mal das Gleiche machen wollen, und es soll genauso aussehen wie vorher, dann führt es für mich den Punkt Kunst und Kreativität irgendwie so ad absurdum.
Da hast du auf jeden Fall recht, weil im Endeffekt, also ich habe einen Vergleich, weil ich habe auch viele Influencer-Kumpels. Sagen wir mal, du bringst ein Video raus und das geht viral.
Ja.
So, jetzt wollen die Leute genau das von dir sehen. Weil die haben dir genau wegen diesem Video gefolgt. Und wenn du dann was anderes machst, sagen wir mal, du guckst die Haus des Geldes Staffel.
Aha.
So, die gefällt dir, die erste Staffel gefällt dir. So, jetzt in der zweiten Staffel ist ein komplett neuer Cast, neue Schauspieler, alles. Würdest du weitergucken?
Wahrscheinlich nicht.
Das meine ich halt. Du musst ja ein bisschen konstant auch das, was erfolgreich ist, ne, das ist halt leider Marketing, ne, weil ich meine, weil wenn die Leute dir wegen Tanzen folgen und du dann aber irgendwelche Kochtipps gibst, weißt du mal, du musst schon eine Linie durchziehen und das ist halt das Problem, ne, wie man das verbindet. Deswegen müsste man eigentlich für alles eine eigene Seite haben. Wenn du halt vielseitig bist und.
Ja, du stehst heute unter diesem permanenten Druck, natürlich auch die Social Media Kanäle zu bedienen. Also das gehört ein Stück weit dazu, ist auch eine Währung. Finde ich auch ja erstmal gar nicht schlecht, aber es setzt einen natürlich auch ganz schön unter Druck. Wie du vorhin schon gesagt hast, der Tisch besteht nicht nur aus einem Bein, ne? Finde ich ein sehr gutes Beispiel. Mhm. Also du brauchst verschiedene Standbeine und Social Media und die Vermarktung über solche Plattformen ist eben auch nur eine Sache. Und es ist gut, wenn du auch noch andere Sachen hast. Und dann bist du auch nicht so abhängig, immer nur diesen einen Move zu machen.
Genau.
Und Unabhängigkeit, Einzigartigkeit sind alles sehr wichtige Themen. Wenn man was machen möchte, was man liebt und sehr viel Zeit darin investiert, das macht ihr beide, dann muss man da sein ganzes Leben rein investieren. Es gibt dann aber auch manchmal Menschen und Leute treffen sich zusammen und sorgen dann dafür, dass sie auf dieses ganze Leben, dass sie eh schon sich mit einem Thema beschäftigen, noch ein Projekt oben drauf legen und sich 3 Jahre in Wahnsinn gönnen.
Sechs,
krass, okay, noch mehr. Dankeschön, aber kurz erweitert meine Einleitung, von dem sie, glaube ich, also ich glaube, du bist fast der Einzige, wahrscheinlich, der wusste, worauf er sich darauf einlässt aus eurer gesamten Gruppe. Aber trotzdem wahrscheinlich die Welle, die man darauf mit ausgelöst hat, vielleicht gar nicht richtig einschätzen könnte. Eine Stadt wird bunt, ist ein Buch. Davon habe ich ein paar glücklicherweise hier stehen. Ich bin mit Crowdfunding-Beginner gewesen, habe noch ein paar nachgekauft, weil ich Leuten damit eine Freude machen möchte. Ist ein Wahnsinn von einem Projekt. Willst du es, also ich könnte, aber ich glaube, es ist cooler. Kannst du ein kleines bisschen kurz zusammenfassen, was ja es ist und was der Wahnsinn dahinter war.
Naja, also nein, wir alle haben damit nicht gerechnet, dass das so viel Arbeit ist. Also Frank Petering, ne, Backspin-Gründer, Mitgründer mit Bodo Falk, Cario und Davis und ich haben zu viert eben vor 6 Jahren die Idee gehabt, ein Buch zu machen über die Entstehung der Hamburger Graffiti-Szene, weil wir alle aus der Graffiti-Szene kommen, alles Graffiti-Sprüher sind oder ehemalige. Das ist sozusagen ja unsere Leidenschaft und vor allen Dingen eben auf diese Zeit, die wir jetzt schon dabei sind, 30, 35 Jahre zurückzublicken. Das war uns wichtig. Aber dann plötzlich, wenn man das Ganze ein bisschen konkretisiert, merkt man, du kannst nicht die Entstehung der Hamburger Graffiti-Szene erzählen, wenn du nicht eben vor allen Dingen die Breakdance-Geschichte mit erzählst, weil damit ging es ja in erster Linie los. Aber auch Punk-Graffiti gab es vorher schon, Polit-Graffiti. Wir haben die Hafenstraße hier, eine starke linke Szene. Musik, Rap, in den 80ern gab es natürlich noch kein Deutschrap oder keine Hamburger Rap-Gruppen, aber dann in den 90ern ging es richtig los. In den 80ern hatte man aber natürlich trotzdem ja schon die ganzen amerikanischen Hip-Hop-Einflüsse. Also all das wird unglaublich vielschichtig und dann kannst du auch noch Skateboarding und BMX-Fahren damit mit reinbringen. All das war wichtig, um die Entstehung dieser Hamburger Graffiti-Szene zu erzählen, weil es ja nicht aus dem Nichts entstanden ist und wir auch nicht einfach nur das amerikanische Graffiti genommen haben. Wie gesagt, vorher gab es eigentlich erstmal nur Breakdance und mit der Rocksteady Crew Plattencover, Vinylplattencover, auf denen Graffitis drauf waren. So. Und das waren das war die erste Inspiration für viele, die 83 angefangen haben. Und dann kam natürlich Wildstyle, der wichtige Hip-Hop-Film vom ZDF co-produziert. Und dann ging es hier los. So, und das, ja, am Ende sind es 560 Seiten geworden und auch das ist noch nicht alles, was man hätte erzählen können. 40.000 digitalisierte Fotos. Wir haben über 400.000 Dias und Negative gesichtet.
Absoluter Wahnsinn.
Und es geht noch weiter. Wir sind an der Doppel-Vinyl-Veröffentlichung dran, machen das Ganze nochmal zum Thema Musik sozusagen, die alten Hip-Hop-Schätze nochmal aus den Schubladen, die unveröffentlichten Sachen rauskramen, das nochmal zusammenzutragen und die große Ausstellung im Museum für Hamburgische Geschichte im Oktober diesen Jahres.
Ich hoffe, ich kriege eine zugeschickt.
Ja, auf jeden Fall.
Ey, das ist definitiv ein Projekt und das, wir haben, das muss man dann vielleicht nochmal kurz für den Kontext auch erzählen, wir hatten ja schon bei Release und vor Release darüber gesprochen, dass wir uns mal gemeinsam für einen Podcast dafür treffen wollten. Ich würde das wahnsinnig gerne nochmal nachholen, dass wir das nochmal in aller Ausführlichkeit nochmal gemeinsam besprechen können. Es ist ja dann aber auch entstanden etwas, was, glaube ich, ihr so vielleicht natürlich vielleicht erhofft, aber gar nicht erwartet habt, denn das Ding ist eingeschlagen wie eine Bombe, auch auf der Verkaufsseite, ne? Also die Leute geben dem auch den Respekt, den so ein Projekt in der Gänze wahrscheinlich verdient, oder?
Also ja, das war wirklich ein tolles Gefühl, schon erstmal durchs Crowdfunding, also weil von Anfang an klar war, das können wir nicht alleine stemmen, das kann man nicht finanzieren, irgendwie im Vorfeld, weil ja auch völlig unklar ist, wie sind die Verkaufszahlen, wen interessiert sowas? Es ist ja schon irgendwie edgy, weil Hamburg und Graffiti-Hip-Hop, klar, ist natürlich, gibt viele, die heute interessiert dran sind, aber es ist ja auch Buch, es ist ein Buch, es ist Print, so, wer kauft noch in diesem Fall für 70 Euro ein Buch, auch wenn man viel dafür kriegt, so, aber man muss die Käufer natürlich finden. Aber das Crowdfunding war schon super erfolgreich, wir haben richtig das Gefühl gehabt, hey, wir machen da eben, man macht ein gutes Crowdfunding, wenn du eine Crowd hast, so, und die haben wir natürlich definitiv, weil ja auch hunderte von alten Weggefährten ja auch in diesem Buch drin sind, und das ist, hat unglaublich viel Spaß gebracht, auch die alten Kontakte wieder aufzufrischen. Eigentlich haben wir ja zugefühlt fast jedem von damals auch wieder Kontakt bekommen oder haben die Leute das erste Mal kennengelernt. Also meine große Motivation waren die 80er, das ist ja Schwerpunkt des Buches, die Zeit, die ich ja selber als Aktiver in der Szene gar nicht mitgekriegt habe. Ich habe ja erst 89 angefangen und dann plötzlich deine alten Heroes, also die Jungs, weshalb du angefangen hast zu sprühen, die jetzt plötzlich irgendwie mit 30-jähriger Verspätung mal persönlich kennenzulernen, ist natürlich auch ein wahnsinnig tolles Gefühl gewesen.
Ey, ich habe so viel Respekt vor dem ganzen Projekt. Dennis, ehemaliger Chefredakteur der Backspin, ja auch im Hintergrund immer in Texten mit dabei. Ich habe immer mit ihm mich auch das eine Mal überhaupt getauscht. Was, ich glaube, alle Beteiligten auszeichnet, ist die Akribie. Und damit auch die Liebe zum Detail. Und das, was so ein Projekt dann auch zum Wahnsinn macht, ist eben auch genau dieser Fakt. Hast du das Gefühl, das ist ein Lebenswerk? Also, verstehst du, was ich meine? Also,
das ist ein großes Wort. Also, ich bin ja in erster Linie selber Graffiti-Writer und sehe mich als Künstler, als jetzt irgendwie als Verleger, Herausgeber oder irgendwie Journalist oder Autor überhaupt nicht. Also, das ist ja hier auch nochmal ganz wichtig zu betonen, du hast eben Dennis schon erwähnt. Also, wir sind ja die Herausgeber. Wir haben 8 tolle Autoren gewonnen, die für dieses Buch geschrieben haben. Ohne die wär ja diese Basis gar nicht da, weil wir haben natürlich tolle Fotos zusammengetragen, aber die Texte sind natürlich das, was dem Ganzen auch nochmal die Tiefe verleiht. Mhm. Und da war von Anfang an uns auch ganz wichtig zu sagen, wir machen kein reines Graffiti-Szene-Buch, wir machen kein man muss die Szene kennen, damit man die Texte versteht, Buch, sondern wir versuchen mal von allen möglichen Seiten auch diese Thematik zu beleuchten. Wir haben Silvia Necker, das ist eine Architekturhistorikerin, die schreibt. Wir haben Carsten Heinze von der Uni Hamburg als Spezialist für Jugendkultur, der einen Text dazu beigetragen hat, aber eben auch Leute, die aus der Szene kommen und die natürlich auch nochmal auch so schreiben, wie vielleicht jemand, der aus der Szene kommt, dann auch Bock hat, das zu lesen. Also sehr, sehr facettenreich und deshalb natürlich wirklich ein großes Projekt. Aber ich habe ja immer mal wieder schon auch große Projekte gehabt. Also Urban Discipline habe ich vorhin ja auch schon mal kurz reingeschmissen. Große, wichtige Ausstellung, Reihe damals, Anfang der 2000er hier in Hamburg. Und mir bringt das Spaß, dann ein paar Jahre auch solche Sachen zu machen. Das spielt immer so rein, auch in meine Archivarbeit, die ich ja hier auch leiste, wo ich eben auch sage, ich will Schätze bewahren, Wissen bewahren, weil schon so viel verloren gegangen ist. Wer hat noch die alten Graffiti-Magazine von damals, die schwarz-weiß fotokopierten? Gibt nicht mehr viele, ganz viele schon weg. Viele haben ihre Fotos und Negative schon verloren. Ich habe es vorhin erwähnt, wir haben 400.000 Negative und Fotos gesichtet in den letzten 6 Jahren hier in Hamburg. Aber das ist höchstens die Hälfte von dem, was es mal gab. Also es ist schon ganz viel verschwunden. Und wenn man da nicht schaut, dass man sowas auch bewahrt und archiviert, dann ist das irgendwann alles weg.
Ich will das unbedingt nochmal mit dir nachholen. Du musst mal selber, das können wir nachher nochmal besprechen, nochmal gucken, ob es irgendwie einen guten Kontextpunkt gibt, an dem wir nochmal genau diese Geschichte zusammenfassen. Denn du hast es schon gesagt, im Oktober kommt noch eine Ausstellung, es kommt noch Vinyl, der ganze Zug, der fährt noch ein kleines bisschen weiter. Mhm. Gibt es sowas eigentlich auch über, also oder anders formuliert, mein lieber Adnan, ist das eine Inspiration für dich, vielleicht auch nochmal ein Buch über die Geschichte von Breakdance zu machen? Ja. Ich versuche hier die Akribie zu kriegen hier.
Ja, boah. Also da gibt es auf jeden Fall viele Stories, da müsste man echt viele Interviews führen. Manche leben ja auch nicht mehr, zum Beispiel Maxim, ne, der ja, mir genau. auch meinen Namen gegeben hat, Lil Amok, der war ja auch so Hip-Hop-Koryphäe aus Berlin. Der auch
ist bei uns im Buch auch drin.
Ach krass, ja, drin, siehst du.
Genau. Ja. Und ich komme halt von seiner Schule und da wurde Hip-Hop richtig ernst genommen. Ne? Also wirklich, der hat uns auch, bevor er uns zu Battles geschickt hat, hat er uns wie Soldaten behandelt, ne? Und hat uns auch die Ernstlichkeit, ne, beigebracht, dass du das ernst nimmst, dass das nicht so einfach Peace, Love, Unity einfach dabei sein, sondern dass du wirklich deine Moves wie Waffen nutzt. Weißt du, ich meine, so dass das auch die Intention dahinter, ne? Weil im Endeffekt, der Move ist da, um dir weh zu tun. So, weißt du, meine? Und die Intention muss dahinter sein. So, klar ist es nicht körperlich, ne? Man fasst sich nicht an, aber ich meine schon so, die Emotion und die Intention dahinter sollte schon auf jeden Fall ernst gemeint sein. Und das hat er uns halt erklärt. Und deswegen hatte ich halt von ihm, wusste ich auch viel über Hip-Hop. Und dann sind wir auch manchmal auf der Autobahn angehalten, hat er Tags gemacht. Das kann ich mich noch erinnern, da war ich 9 oder so. Und er hat es halt durch und durch gelebt, ne? Also 100% Hip-Hop, ne? Der hat mir also auch die richtigen Werte vermittelt, ne? Klar, mein Fokus war halt mehr auf Breaking, Writing war jetzt nicht so, ich bin nicht damit aufgewachsen. Zum Beispiel Rubberlegs, der auch mit mir in einer Crew war und auch international einer der krassesten B-Boys. Wir beide kommen aus Celle und der hat halt mit Writing angefangen, ne? Deswegen ist er auch Grafikdesigner geworden, bevor er vom Tanzen gelebt hat. Und der hat auch mein Logo gemacht. Ne? Ich habe ein Brand, das heißt Too Hard to Bite. Ne? Für Leute, die nicht von der Hip-Hop-Szene kommen, Biten heißt nachmachen. Ne? Und Too Hard to Bite bedeutet halt zu hart, um es nachzumachen. Und der hat halt auch dieses Logo gemacht. Und das ist halt auch ein Extrem-Sport-Brand, was ich jetzt selber gemacht habe und was jetzt auf Instagram auch 135.000 Follower hat. Und ne? So und alles, es hat also generell Hip-Hop ist alles connected, ne? Ob es jetzt das Logo ist oder irgendwie hat man mit allen Kontakte und früher oder später braucht man die. Ich bin gut im Kontakt mit Oleg Sash, Bones, jetzt mit Basultan Hengst und die ganze Rap-Szene, weil die wissen noch, was für einen Stellenwert Hip-Hop damals in deren Leben hatte. Deswegen ist auch so der Respekt ist so, darum geht es ja im Hip-Hop, ne? Der Respekt, wenn der Respekt nicht da ist. Ich bin ja auch mit Hengst und den ganzen Leuten aufgewachsen so. Und ich habe ihn am Samstag habe ich ihn getroffen, der hatte eine Party in Berlin und da haben wir auch über so alte Zeiten geredet und da habe ich ihn auch ein paar Lines von ihm selbst vorgerappt und meinte, Alter, krass, den Song kennst du noch? Und ja, das meine ich halt so, dieses es ist echt eine Familie, die damals klein war, ne, wo alle halt produziert haben und jetzt hast du halt viel Konsumenten und ja, aber trotzdem hat man immer ein Auge auf alle. Ich habe so 3-4 Kumpels, die klären mich immer auf, wer im Writing krass ist, wer was gemacht hat und warum die bekannt sind für die ganzen Bubble-Schriftzüge. Und das heißt, ein bisschen Grundwissen habe ich, aber ich habe jetzt nicht das Expertenwissen, aber ich finde, ich habe mir auch alle Hip-Hop-Dokus reingezogen, die relevant sind und meine Liebe ist immer da fürs Writing, auf jeden Fall, 100%.
Ja, und ich glaube, da muss ich einmal kurz reingrätschen, ich glaube, dass vor allen Dingen diese verschiedenen Disziplinen, verschiedene, also es gibt nur verschiedene, oder es gibt verschiedene Möglichkeiten, sowas gut zu dokumentieren und auch die Historie gut aufzuarbeiten. Und ich glaube, dass ein Buch zum Beispiel bei Graffiti gut funktioniert. Im Breaken zum Beispiel würde ich sagen, genauso wie im Rap ist Film definitiv besser. So, wir haben natürlich auch davon geträumt, einen Film zu machen, aber haben natürlich sofort gedacht, ja, was nützt dir ein Film, wenn du kein Filmmaterial hast? So, es hat halt damals einfach in der Graffiti-Szene niemand gefilmt. Wir haben halt aber Fotos ohne Ende. Breaken lebt natürlich von der Bewegung und Rappen durch die Musik, das ist natürlich ein Audio oder es ist einfach ein Filmformat. Und so musst du die ganze Geschichte auch aufarbeiten. Also ich glaube, es gibt ja jetzt auch in letzter Zeit oder gab jetzt ein paar super gute Dokus ja auch über Rap. Graffiti jetzt auch ein bisschen was Richtung Film, aber im Breaken könnte das tatsächlich vielleicht nochmal kommen, ne? Eine richtig gute Dokumentation über die Historie.
Ja, am besten unperfekt starten.
Genau,
erstmal loslegen. Zu warten.
Und dann nach 6 Jahren fragen, warum man das Ganze eigentlich gestartet hat. Ich habe aber auf jeden Fall also den allergrößten Respekt vor diesem Projekt. Das ist die kleine Lanze, die man noch sagt. Du wirst es nicht mit eigenen Worten sagen, aber ich finde, ihr habt dafür Hamburg auch etwas getan, wenn ich das immer so in den Zeilen dazwischen mitbekomme. Was für die Stadt und auch für die Leute in dieser Stadt, die sich dieser Kultur so lange doch zugehörig fühlen, nochmal ein ganz anderes Wertegefühl gegeben hat, weil es dann auf einmal in so einem Produkt, in so einer Form da liegt. Also ich finde, es ist epochal, wenn ich es in die Hand nehme. Ich bin jedes Mal beeindruckt davon. Bleib dabei. Wir beide treffen uns dafür noch für ein ausführlicheres Gespräch.
Gerne.
Du gib mir ein Signal, wenn es passt, wenn es für dich auch am sinnvollsten ist, dann machen wir das. Amok, wir beide müssen auch nochmal. Aber das Schöne ist daran, ich wollte heute diese Sendung so genauso bauen, damit wir hier ein bisschen den Raum haben, einfach mal einen Querschnitt zu geben, damit wir in diesem Kosmos auch mal das machen. Wir werden aber im Detail in jedem One-on-One nochmal sprechen, weil es auch noch genug Themen gibt. Das steht auch schon, Amok weiß, wir haben auch schon vor längerer Zeit darüber gesprochen. Das wird auf jeden Fall alles passieren, weil ich das dafür auch immer zu wichtig und zu gut finde. Und deswegen bin ich auch sehr glücklich, dass wir heute so ausführlich auch über beide Bereiche gesprochen haben und wir mal so einen kleinen Status bekommen haben. Den wir auf jeden Fall fortführen werden, denn das kann ich zum Beispiel von meiner Seite aus sagen, bei mir ist es immer so, dass die Leute von außen immer denken, ich bin irgendwie ein Typ, der ein paar Hip-Hopper, ein paar Rapper interviewt und das war's und sowas alles, wie tief das in mir verwurzelt ist und wie viel Zeit das in meinem Herzen auch einnimmt, das sieht man von außen vielleicht immer gar nicht und deswegen ist es mir immer so wichtig, dass wir den Raum irgendwie so gut wie möglich dafür nutzen, weil
du bist ja auch Zeitzeuge, du hast ja alles miterlebt, ne? Deswegen hast du noch mal eine andere emotionale Bindung, wenn du dieses Buch in der Hand hast, ne?
Das ist schon echt krass, also muss ich sagen, da bin ich noch eine halbe Generation davor, aber das mitnehmen und dann da mit eintauchen und so, das ist schon der absolute Wahnsinn. Wir haben hier Richtung Ende immer noch, weil wir sind schon so langsam auf der Zielgerade, haben wir immer noch so 2, 3 Kategorien, die wir einnehmen wollen. Die erste ist so ein bisschen die Releases der Woche. Wir haben eine Playlist, die heißt Thank Backs When It's Friday und aus der suchen wir gemeinsam mit der Redaktion immer 3 Songs raus, die wir gerne präsentieren möchten. Diese Woche möchte ich nochmal +1 machen, das hatte ich in der Vergangenheit schon das ein oder andere Mal. 5 Dawg. Hat ein Album rausgebracht. 5 Dawg, Member of a Tribe Called Quest, verstorben vor knapp 5 Jahren. Zum 5. Todestag neues Album rausgekommen. Forever heißt das. Mit sehr viel Liebe, und da sind wir nämlich bei einem anderen guten Beispiel, mit sehr viel Liebe zusammengestellt. Das ist etwas für Leute, die mit A Tribe Called Quest groß geworden sind oder die das irgendwie nacharbeiten wollen. Denen wird 5 Dawg was sagen. Und dementsprechend auch mein kleiner Tipp, passt nicht in die Playlist, weil die rein Deutschrap kuratiert ist. Deswegen war es mir nur wichtig, das aber einmal zu erwähnen. Ansonsten haben wir aber 3 schöne Songs diese Woche ausgewählt, die auch eine Vielfalt zeigen, oder? Yannick, das Lustige ist, Yannick redet normalerweise, also der hält sich immer oft zurück. Das muss man mal ehrlicherweise, das macht er nicht, weil er nichts zu sagen hat, sondern weil der Fluss hier schon immer so da ist, dass er sich immer ein bisschen zur Seite hält und dann mit den Fakten kommt. Mit euch beiden war er heute so still wie, glaube ich, noch in keiner anderen Folge zuvor, weil ich gehe davon aus, die ganze Zeit auch nur zugehört. Aber jetzt kannst du mit den Releases kommen.
Ja, endlich darf ich reden. Nee, das stimmt. Ich bin wirklich öfter ruhig, heute sehr ruhig. Ja, es war ja auch spannend. Ich habe interessiert zugehört, ich habe nicht geschlafen.
Kurz den Test, genau.
Ja, nun aber zu den Releases. 3 Songs haben wir wie immer mitgebracht. Nummer 1 ist Grimm 104 und El Guni zusammen mit ihrem Song Nam. Ist die erste Single-Auskopplung aus dem Grimm-Album Imperium, was im Sommer, Anfang Juli erscheinen soll. Und der Song erzählt so ein bisschen von dem Gefühl, wenn einem alles irgendwie zu viel ist und man irgendwie so ein bisschen, ja, ein bisschen taub wird von dem Ganzen. Relativ ruhig, Klavierklimpern ist zu hören. Ungewöhnlich, El Guni singt die Hook. Relativ ruhig auch natürlich. Und auch Grimms Rap ist ja eher, als würde er ein bisschen erzählen, also gar nicht wirklich gerappt.
Ja, sonst schreit Grimm auch mehr, habe ich das Gefühl, und versucht mehr Leute irgendwie von etwas zu überzeugen. Deswegen mochte ich den Song so gerne, weil der so überrascht harmonisch ist. Eine sehr schöne Nummer.
Genau. Zweite Single, ich habe gefühlt, dass Stammgäste hier in diesem Format.
Schuldig im Sinne der Anklage liegt an mir.
Wandel, Döll und Talky Talk mit ihrem Song Avril Lavigne. Erste Single-Auskopplung aus dem neuen Album Nackt. Sollte eigentlich im April erscheinen und konnte jetzt quasi 48 Stunden auf Onlyfans gekauft werden. Also auch
und das war der lustige Fakt. Es ist ein guter Song, passt ins Universum rund um Döll, Talky gut produziert, aber dieses Onlyfans-Thema fand ich so lustig dabei. Ich habe mich selber aufgemacht und habe versucht, auf Onlyfans dieses Album mitzukaufen. Jetzt habe ich die Büchse der Pandora geöffnet. Mal gucken, was mich da bei Onlyfans sonst noch erwartet, was mir noch angeboten wird in den nächsten Wochen.
Genau.
Ich weiß nicht, wie eure Erfahrungen da sind, aber naja.
anderes Stammtischthema. Letzter Song aus unserer Playlist, ein bisschen Lokalpatriotismus. Satari, junge Hamburger Newcomerin mit ihrem Song DIY und kündigt mit dem Song auch quasi ihre EP an. Die kommt, meine ich, Ende Mai, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Und ja, der Name ist Programm. Also sie rappt, sie produziert selber. Und wie gesagt, Newcomerin, hört sie mal auf jeden Fall an. Sehr, sehr fresher Sound, den sie da macht.
Ich suche mir immer so ab und zu auch mal genau solche Sachen aus so und erwische mich oft dabei, dass es dann auch da wieder Lokalkolorit gibt. Also auch aus Hamburg, wusste ich vorher nicht. Guck mal, Amok, das ist eine schöne Brücke und Klammer, du hast vorhin sehr viel von Hunger gesprochen. Das ist etwas, was ich so oft betone, wenn es mir darum geht, beim Musikern, bei Künstlerinnen aus dem Musikbereich, das Gefühl zu haben, warum sie das machen. Und ich finde, das geht ganz oft verloren. Deswegen, das jetzt könnte ich es fast aufmachen, mache ich zu mit erstes, zweites Album und so, den Qualitätskurven. Hier eine junge Künstlerin, bei der ich so viel Hunger höre und auch das Video, das sie dazu gemacht hat, ist ein bisschen drüber mit allem, aber es ist halt so hungrig, dass ich unbedingt wollte, dass ich glaube, der ganze Kanal hat 300 Follower.
Ist sie das oder?
Satari.
Okay. Satari. Muss nur mal reinziehen auf jeden Fall.
Mach mal die Playlist.
Jetzt hast du mich heiß gemacht.
Ja, siehst du. Und Werbung in eigener Sache, die Playlist Thank Backs When It's Friday, lege ich euch ans Herz jeden Freitag. Ich gehe davon aus, dass keiner von euch die Songs gehört hat, die ich hier vorgestellt habe. Aber diese Playlist sorgt dafür, dass ihr, und das ist uns als Redaktion immer sehr wichtig, einen sehr breiten Überblick bekommt und nicht nur quasi Speerspitzen der Highlights, sondern die tauchen sogar eher hinter in der Liste auf. Wir versuchen immer anderen Künstlern Raum zu geben. Jetzt habt ihr beide auch noch die Aufgabe gehabt, einen Classic der Woche mitzubringen, denn das muss ich am Ende auch mit der Redaktion noch einmal durcharbeiten. Was sind denn eure Classics der Woche, die ihr mitgebracht habt? Fangt ihr mal an.
Dime, let's go.
Ja, also mein Classic ist auf jeden Fall Run DMC, Raising Hell, egal welcher Song davon, My Adidas oder Walk This Way mit Aerosmith damals. Das ist meine erste Hip-Hop-Platte gewesen, 86, und ich erinnere mich, als wenn es gestern gewesen wäre. Und bin ich immer noch großer Fan von.
Hörst du die heute noch?
Ehrlich gesagt nicht mehr, nee, weil ich keinen Plattenspieler mehr habe. Ich habe die Vinylscheibe hier immer noch stehen, aber ich habe mein Technics MK2 damals leider verkauft. Ich Idiot, den hätte ich gerne immer noch gehabt.
Kannst du ihn jetzt für das X-fache des Preises zurückerwerben wahrscheinlich.
Ja, so ungefähr, genau. Und irgendwie auf Spotify die Classics irgendwie mir nochmal anhören, weiß ich nicht. Tue ich komischerweise nicht. Ich höre irgendwie nur Deutschrap.
Das ist interessant. Das ist interessant. Ja, was ist der letzte, du hast der letzte Hit, der neueste Hit, den du Deutschrap-mäßig uns ans Herz legen würdest?
Oh.
Guck mal, jetzt habe ich ihn erwischt. Kannst du eine Sekunde drüber nachdenken? Adnan, dein Classic der Woche?
Mein Classic der Woche hat auf jeden Fall eine geile Geschichte, weil vor allem jetzt im Nachhinein, also es ist das House of Balloons Album, also es war eigentlich ein Mixtape von The Weeknd. The Weeknd ist ein kanadischer Sänger, kennst du den?
Ja, klar.
Und der ist
Halftime-Show, Super Bowl 2000.
Genau, das meinte ich. Das war genau 10 Jahre nach seinem Release. Weil ich weiß noch genau, ich bin ein großer Drake-Fan, weil Drake war die Zeit, ich glaube, ich war so 18, 19, und da habe ich halt angefangen, richtig Englisch zu sprechen, weil ich auch viel gereist bin und, ne? Und deswegen, er hat halt auch viele Stories erzählt, deswegen habe ich halt so eine emotionale Bindung zu den ganzen Drake-Sachen. Und er hatte halt October's Very Own, so eine, wie nennt man das? Plattform, Homepage, was weiß ich, ne, Forum. Und da hat er The Weeknd gepostet. Und ich weiß noch damals, ich kann mich noch daran erinnern, ich habe die Songs runtergeladen, ne, auch von YouTube, und die wurden dann gelöscht, ne? So, dann kam das Mixtape im Mai 2011 und keiner wusste, wie er aussieht. Ich weiß noch, ich bin The Weeknd gefolgt, der hat da 5000 Follower gehabt. Und Nura war auch eine der wenigen, die unter diesen 5000 waren. Ne? Nura, die Rapperin von Nura, kennt ihr? So, dadurch kenne ich Nura, durch The Weeknd. Also, Alter, du folgst den auch, blablabla. Und wir haben uns halt ausgetauscht. Und ja, und jetzt zu sehen, wie weit er gekommen ist und dass du halt Zeitzeuge bist und alles mitbekommen hast. Deswegen, das Mixtape ist eh legendär, weil man wusste nicht, wie er aussieht zu der Zeit. Keiner wusste, wie er aussieht. Das war richtig so mysteriös und alles. Und den Weg und was für eine Karriere er da hingelegt hat, ne, ist schon heftig. Und deswegen ist das für mich so eines der krassesten Mixtapes. Und auch alle sagen, da kommt er auch nicht ran. Ne, also er hat viele geile Alben gemacht, aber das Album war so R&B, aber auf, ne, so wirklich auf Drum and Bass. Und es war was ganz Neues zu der Zeit. Das war so... Weil ich bin ja auch nicht in meiner Jugend viel feiern gegangen. So, also bis 18, 19 bin ich nicht feiern gegangen, weil ich nur am Trainieren war. Und krass, da habe ich halt angefangen zu feiern und das waren halt so die Soundtracks, die mich halt begleitet haben zu der Zeit, ne, wo ich halt viel unterwegs war. Deswegen so mein absolutes Lieblingsalbum, Mixtape.
Das ist auf jeden Fall eine sehr gute Auswahl, muss ich sagen. Und der Karriere von The Weeknd, wie wir schon beschrieben haben, ist 2021 im Super Bowl geendet und ist, glaube ich, auch eine dieser... Ich finde gerade heute so in dieser Zeit, in der wir uns gerade befinden, eine dieser Maßstäbe, an denen sich viele immer messen. Dazu ist er zu groß und zu erfolgreich geworden, so gerade in den letzten 1-2 Jahren.
Ja, er war auch so ein Insider, wo ich halt immer Freunden gesagt habe, ey, der wird alle auseinandernehmen.
Das heißt, und du kannst so richtig klug scheißern auf, ey, ich kannte ihn schon damals zu Mixtape-Zeiten. Genau, einmal das,
ich aber jetzt nicht gemacht. Mehr. Jetzt mache ich das nicht mehr. Ich suche keine Musik mehr irgendwie richtig. Entweder Playlisten oder keine Ahnung, dass man wirklich so... Boah, früher habe ich da echt viel Energie investiert, neue Künstler zu finden und so. Aber jetzt ist das echt so, ich bin voll der Albenmensch geworden. So, wenn ich Künstler mag, dann höre ich mir die Alben durch. Ne?
Das ist auch sehr zeitgemäß auf jeden Fall 2022 wieder ein Albenmensch zu sein. Ich bin mal gespannt, wie weit du damit kommst. Der Typ, den wir zusammen mit der Redaktion als Klassik der Woche ausgesucht haben, ist auf definitiv ein Albummensch und ist leider schon von uns gegangen. Aber deshalb auch der Grund, warum wir eben heute so ein bisschen die Ehre erweisen wollen mit dem Klassik der Woche. Yannick.
Genau, Classic der Woche, diese Woche Prodigy, Return of the Mac. Das ganze Ding ist am 27.03. 15 Jahre alt geworden und ist das erste Collabo-Album von Prodigy alleine, zusammen mit The Alchemist, produzentenseitig. Und genau, Cover, ich weiß nicht, ob ihr das vor Augen habt, beide so schwarze Anzüge, Zigarre, Hut, also ein bisschen so die 70er-Jahre-Gangsterschiene angelehnt. Das hört man dann auch auf den Produktionen. Da ist viel Soundtrack aus 70er-Jahre-Gangsterfilmen gesampelt. Und das Ganze sollte ursprünglich ein Mixtape sein und quasi vorbereitend für das zweite Soloalbum kommen. Und hat den beiden aber irgendwie so gut gefallen, dass sie dann das Ganze als eigenständige LP rausgebracht haben. Ja, und ist einfach vom Rap-Stil relativ hart und rough von Prodigy gerappt und ja, halt Classic durch und durch.
Ja, ja. Definitiv. Ja. Gerne.
Prodigy war auch einer der Ersten, der über Illuminati geredet hat, ne? Also, oder? So, das schreibt man ihn ja auch auf die Kappe so. Der Erste, der es in einem Song erwähnt hat, Illuminati. Oder irgendwie sowas. Das weiß ich noch.
Er hat die ganze Wahrheit auf jeden Fall gesehen. Leider ist genau. Er definitiv aber von uns gegangen, was im Prinzip sehr, sehr schade und sehr tragisch ist. Ich hatte die große Chance und die große Ehre, sehr oft Mobb Deep auf Festivals live zu sehen, was immer ein sehr erhebender Moment war, weil man da noch echt Künstler auf der Bühne gesehen hat und vor allen Dingen auch eine Aura und so eine gewisse Attitude, die da durchgedrungen ist. Das hat immer sehr viel Spaß gemacht. Ist ein Album, das nicht zu meinen größten Highlights aus der ganzen Vita gilt, aber schon damals auch so wieder so ein Rückgang zum rougheren Sound war und man damals dadurch sehr glücklich war, dass offensichtlich Mobb Deep doch noch nicht verloren ist an den Mainstream und an den Sellout. Spaß. Aber es ist insofern, wie gesagt, zum verstorbenen Prodigy-Vermächtnis ein wichtiges Album, das wir hiermit einmal feiern wollten. Genau wie euch beide. Das haben wir jetzt hiermit getan. Ich hoffe, ihr habt es gut überstanden. Ich danke euch sehr, dass ihr dabei gewesen seid.
Vielen Dank.
Ja,
ich danke euch.
Ich freue mich auf Olympia. Ich sehe uns da auf jeden Fall zusammen hinfahren. 2024. Machen wir eine Reise.
Ich hoffe, bis dahin kann ich fliegen. Ja. Ich hoffe, bis dahin kann ich fliegen.
Ja, wieso?
Ich meine, voll viele sagen so, ey, du machst so krass Moves, bald hebst du ab.
Ach so, meinst du, ja.
Ich schaffe es abzuheben.
Ja, vielleicht musst du ja einspringen, weil einer ausfällt und dann auf einmal tanzt du bei Olympia.
Auch nicht schlecht.
Ja, siehst du wohl. Und dein, aber wir machen kein Buch parallel über die Graffiti-Geschichte von Paris währenddessen. Das sollen andere machen, die wahnsinnig genug dafür sind.
Absolut.
Wir freuen uns dann auf Eine Stadt wird bunt, Teil 2. Denn ihr habt ja jahrestechnisch an einer Stelle aufgehört. Das heißt, es muss ja noch weitergehen irgendwann.
Werde ich nicht machen. Vergiss es.
Okay, Freiwillige melden sich bitte unter yannick@backspin.de. Wir leiten gerne weiter.
Genau.
In diesem Sinne, schön, dass ihr da wart. Vielen Dank dafür. Das war der Backspin-Stammtisch, powered by O2. Bis nächste Woche. Tschüss.
Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert.
Ich auf dem Stammtisch.
Stammtisch, wer dabei bleibt, am Tisch.
Stammtischphase.
Denn heute dreschen sie noch Stammtisch verholen.
Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.
Backspin. 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 Backspin.